David.
Robert.
Na?
Was ist das?
Es ist einfach so geil. Ihr müsstet manchmal David sehen, der kommt hier an, Hälfte aller Fälle, fertig, kaputt, müde. Und dann denke ich so am Anfang so, das ist ja eine Stimmung, das ist ja eine Spannung. Und dann sagen wir, okay, jetzt geht's los. Dann sage ich, David. Und dann guckt er mich an und muss lachen. Und dann brechen alle Dämme. Dann ist er sofort da und sagt sich, hat sich ja doch gelohnt, herzukommen.
Ja, 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 so ist es. Also das ist, du bist wie mein kleiner Sonnenschein.
Kleiner?
Großer Sonnenschein. Entschuldigung. Nee, für euch, für den Podcast, für dich, Robert, bin ich immer, ich bin hyped.
Ja?
Ja, auf diese Folge insbesondere.
Ja? Ja. Warum?
Weil wir heute über tolle Themen sprechen, aber auch, weil ich deine Meinung gerne hören möchte zu vielen dieser Themen. Es ist für mich immer ein Potpourri aus.
Random generated Aussage.
Ist wie so eine ChatGPT-E-Mail, die man mittlerweile bekommt von Leuten.
Ich habe am Anfang vielmehr zwei Dinge ein, die ich gerne ansprechen wollte. Das eine ist süß und klein, eine kleine Geschichte, eine kleine süße Sache. Und die andere, die hat mich heute Morgen echt ein bisschen traurig gemacht. Die will ich dir dann aber gerne auch einmal vorlesen. Hat mich nämlich eine interessante E-Mail erreicht. Ich fange jetzt mit dem netten, süßen Kleinen an, okay?
Mhm.
Ich bin mit meinem Nachbarn, Grüße gehen raus, diese Woche mit den Hunden spazieren gewesen im Wald und der hatte seine 3-jährige Tochter dabei. Und da kamen wir so ein bisschen ins Quatschen und die ist schon sehr weit dafür, dass sie 3 ist. Die fährt mit dem Fahrrad schon so 5 Kilometer und so, also total krass und super aufgeweckt. Und dann irgendwann sagte er zu ihr, weißt du eigentlich, was der Robert beruflich macht? Und sie so, nein. Und er so, der kann den ganzen Tag Filme gucken, so viel wie er will. Dann meinte ich noch zu ihr so, ich gucke die aber meist nur einmal. Also ich gucke zwar viele Filme, aber gucke die dann nicht oft, sondern oft nur einmal. Und dann überlegte sie so und dann fand ich zuckersüß. Ich muss jeden Tag seitdem dran denken und dachte, hey, wie schön ist manchmal so der Blick von Kindern. Guckte sie uns an und fragte, kannst du die auch gucken, wenn es draußen schon dunkel ist? Und das fand ich so süß, so aus Kinderaugen, die dann ins Bett gehen müssen und dann noch keine Filme mehr gucken dürfen, wenn sie so klein sind und die gerade so ihre ersten Filme gucken. Ich war so, oh mein Gott, ey, gerade in so einer Welt, wo ich so, weißt du, wir gucken so viele Filme und es ist unser Beruf, so abgeholt zu werden, auch so was sehr Kindliches. Ich finde das so, so schön, das zu sehen, wenn einfach so Kinder das erste Mal Kontakt zu Filmen haben und für die auch was ganz, ganz Besonderes ist und nicht wie bei uns so, jetzt gucken wir den Film, jetzt gucken wir den, jetzt gucken wir das. Und ich finde das zuckersüß. Das ist eine Kleinigkeit, die ich mit dir teilen wollte. Falls du dazu irgendwas sagen willst, kannst du es, kannst aber auch lassen.
Ich lasse es.
So, wirklich. Und das andere ist, heute Morgen hat mich eine Mail erreicht und zwar, das passt genau zu deinem Video und wir haben letzte Woche über die deutsche Filmbranche geredet und ich will ja nochmal dran anschließen. Und zwar hat mir jemand geschrieben, dessen Namen lasse ich mal kurz weg und das fand ich ganz interessant. Geschrieben, lieber Robert Hofmann, seit vielen Jahren bin ich begeisterter Abonnent Ihres YouTube-Kanals und sehe mir Ihre Beiträge fast alle an. Mein Name ist so und so. Ich lebe in, möchte ich jetzt hier auch nicht verraten an der Stelle. Ich arbeite seit über 15 Jahren als Filmschaffender, vor allem als Außenrequisiteur. In der Regel bin ich befristet angestellt. Selten arbeite ich auf Rechnung. Mein letztes großes Projekt war Kohlrabenschwarz für Paramount Plus bis Anfang 2023. Dann im selben Jahr eine Doppelfolge fürs deutsche Fernsehen. Seit September 2023 habe ich bis aktuell keine Arbeit mehr und keine Aufträge bekommen. Nicht nur mir geht es so, keine Projekte in Deutschland zu finden, für die wir Filmschaffenden arbeiten können. Viele meiner Kollegen, ich bin bundesweit vernetzt und ebenfalls bundesweit tätig, finden ebenfalls keine Filmprojekte, die uns beschäftigen. Bis Februar hatte ich mir weniger Gedanken gemacht, dass es keine Aufträge gibt. Das ist in unserer Branche nicht ungewöhnlich. Jedoch, dass die Flaute anhält bis dato, wir haben fast Mitte April, gab es meiner Erinnerung nach in den letzten Jahrzehnten nicht. Auf Crew United dort sind sämtliche Filmschaffenden Deutschlands Mitglied mit deren jeweiligen Vitas ihrer gesamten getätigten Projekte. Gibt es nur einen einzigen ausgeschriebenen Job für Außenrequisiteure in Köln? Das ist in dieser Position meiner Erinnerung nach das Einzige, was es überhaupt in diesem Jahr bisher gegeben hat. Was die Hintergründe sind für diese Auftragsflaute, ist mir und meinen Kollegen nicht wirklich klar. Nicht mal zu Corona-Zeiten war es annähernd so schlecht. Haben Sie eine Idee, was die Gründe für diese Situation sein könnte? Ich finde das krass, das so zu lesen. Ich meine, du hast es ja aufgegriffen, dass vieles aus der deutschen Filmlandschaft nach Prag geht und dass sie noch weiter in Länder gehen, wo besser gefördert wird. Aber ich meine, das scheint jemand zu sein, der seit 15 Jahren arbeitet und der kennt halt die Anlaufstellen wie Crew United. Und wenn er überall in Deutschland arbeitet und Kohlrabenschwarz war ja ein relativ großes Projekt für Paramount Plus, dann ist es was, was nochmal echt unterstreicht, wie übel das teilweise gerade aussieht in der deutschen Filmlandschaft. Ich weiß noch, als ich auf dem Produzententag war, gab es ja auch Riesendemonstrationen von Verdi und Filmschaffenden und dass da viele Leute sind, die echt keine Planungssicherheit haben und wirklich Angst haben müssen.
Außenrequisiteur würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass es sich um den den Außenbereich bei Filmaufnahmen handelt.
Würde ich jetzt auch denken.
Wo jemand sich dann nur um die Requisiten kümmert. Weiß ich nicht. Also eine Sache, die ich mir auch vorstellen kann, weil es natürlich ins Blaue gedacht ist, dass da auch gespart wird. Ne? Also dass man einfach sagt, so, wir stellen uns auf eine Straße und filmen dann irgendwas und brauchen dann eben keine Requisiten.
Ja, aber selbst die musst du ja meist mit, weiß ich nicht, Autos bestücken, mit irgendwelchen besonderen Straßenschildern, irgendwelche Eingänge von Häusern, wo das stattfindet.
Aber nur, wenn du Zeithistorisches machst. Ne? Also wenn du jetzt Contemporary, also im Hier und Jetzt filmst, dann ist das ja irrelevant. Dann musst du keine Autos irgendwo hinstellen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich hatte gestern das Gefühl übrigens bei Abigail, den wir heute auch besprechen werden, dass der Anfang wieder in Deutschland gespielt hat. Ich wollte nochmal gucken eigentlich, habe ich jetzt aber gar nicht gemacht. Es sah super nach München aus. Da war ich letztes Jahr bei so einer Veranstaltung. Vielleicht kannst du gleichzeitig mal gucken, ob Abigail von der Deutschen Filmförderung gefördert ist. Und das würde ja zumindest, ne, wenn diese Filmcrews nach Deutschland kommen, das war ja ein Punkt auch von vielen. Und es ist auch so ein Punkt der Filmförderung, dass man sagt, so, naja, wenigstens werden dann hier auch deutsche Crews bezahlt. Aber das scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Ich kann eher vermuten, dass die ausländischen Crews dann ihre Leute mitbringen und hier dann mit ihren Leuten filmen. Und das Einzige, was sie ausgeben, ist, wenn sie mal zum Italiener um die Ecke gehen und dann auch die Hotels und vielleicht auch die Fahrtkosten. Aber wirkt das wirklich deutsche Leute dann dafür rangeholt werden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das kann durchaus sein. Also bei Abigail finde ich gerade Vereinigte Staaten und Irland. Also Irland ist dieses Haus, in dem gedreht wird. Mhm. Produktionsfirmen. Ich gucke hier nochmal IMDb gerade durch. Tatsächlich finde ich jetzt nicht, dass es deutsch gefördert worden ist, aber es ist halt in Irland gedreht. Das kann natürlich auch ein bisschen europäisch aussehen. Und wenn ich jetzt Abigail Shot in Germany angehe, komme ich auf irgendwelche dunklen Mordserien.
Oh je.
Nach irgendeiner Abigail, der was passiert ist. Deswegen müsste ich da nochmal gucken, habe es jetzt aber hier nicht parat.
Ja, ich gucke mal kurz hier in der Liste beim DFFF, das ist ja der Bund.
Ja.
Die hatten Aquaman, The Lost Kingdom, Blue Beetle, Captain Marvel 2, Chantalle Märchenland. Sehr interessant, Cliffhanger 2. Also, dass Cliffhanger 2 kommen soll, das hatte ich jetzt immer mal wieder gelesen, aber ich meine, Sylvester Stallone hat schon mehrere Projekte angekündigt, aber ist mit 10 Millionen Euro gezuschusst worden und dann noch ein paar andere Sachen. Megalopolis zum Beispiel, der neue Film von Francis Ford Coppola.
Der kann ja auch, glaube ich, eröffnet genau. Der kann, aber
er wird gezeigt, ich glaube sogar im Wettbewerb. Return to Silent Hill, das ist dieser neue Silent Hill zurückzubringen und The Crow, auch 2,5 Millionen. Das hat aber häufig damit zu tun, dass die hier die Effektfirmen buchen. Also
ja, das ist Deutschland ja auch ziemlich gut, ne?
Ja, Deutschland hat auf jeden Fall ein paar Effektfirmen und das hatte ich ja schon mal in einem eigenen Video gesagt, dass das mittlerweile an die ganze Welt verteilt werden muss, weil die alle überlastet sind.
Und Deutschland hat, wenn ich so zumindest Cliffhanger höre, eine gute Stunt-Crew.
Stunts. Und die wollen in den Alpen drehen.
Okay. Macht auch Sinn.
Macht Sinn, ne? Ja.
Wo die Müggelberge in Berlin sind, glaube ich, die Punkte.
In Marzahn gibt es so einen Berg, wo wir mal rodeln waren.
Heißt der nicht Mont Klamott oder so? Ah, nee, das ist ein weißer See. Nee. Mount Klamott oder so, dieser alte, nee.
Nee, das sind so früher so einfach Müllberge gewesen, die aufgehäuft wurden.
Genau.
Und ja, und da hat sich dann irgendwann Gras und Erde drauf versammelt und dann haben wir Kinder darauf gespielt. Das ist meine Kindheit.
Ey, du, das ist bei uns auch im Garten und so. Bei uns haben früher die Leute, weil ich jetzt das Haus gebaut haben und du gräbst im Garten um, da stand vorher ein Haus von 1930 drauf und die Häuser davor wurden einfach vergraben und ein neues Haus draufgesetzt. Ich habe Bordsteine ausgegraben, die sind locker von 1800 und.
Oh.
Ja, die Häuser wurden früher teilweise vergraben und darauf neue drauf gebaut.
Also so richtig kann man das leider nicht sagen. Es ist auf jeden Fall dramatisch, ne? Also wenn das wirklich so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich nur um die Requisiteure handelt oder dreht.
Naja, aber wenn er zumindest schon sagt, in seinem ganzen Berufsstand ist nur ein Projekt ausgeschrieben und seit September keine Arbeit. Da reden wir jetzt von 7 Monaten. Da brauchst du ja auch ein signifikanter Teil deiner Rücklagen wahrscheinlich auch auf. Und da sieht man auch dieses Problem, keine Planungssicherheit zu haben.
Ja.
Ne?
Aber das können wir ja mal so machen. Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, falls ihr jemanden kennt oder selber betroffen seid, dann schreibt uns gerne, weil dann werden wir das vielleicht hier im Podcast, aber vielleicht ich auch auf meinem YouTube-Kanal mal aufgreifen, dem nachzugehen, weil das wäre ja auch mal ganz
nett. An welche Adresse schreibt man? Man geht auf unseren YouTube-Kanal jeweils und kann auf Info klicken. Und das ist dann die richtige Mail, oder?
Genau, bei mir klickt man auf Info und schreibt da eine Mail. Bei mir ist es die heinländer@gmail.com.
Und bei mir guckt ihr wirklich auf den Kanal.
Genau, oder?
Das ist super easy.
Instagram oder so.
Auf jeden Fall sehr spannender Beitrag. Ich habe heute gelesen, dachte, ich bring's mal mit, weil es so anschließt an letzte Woche und wir zumindest ein wenig Aufmerksamkeit bzw. Öffentlichkeit dem geben können. Okay, damit willkommen
zu zwei
wie Pech und Schwafel. David, weißt du, was preisverdächtig sein könnte? Unser Podcast.
Ach, was?
Wenn du es möchtest.
Unser Gequatsche?
Unser Gequatsche. Für was man heutzutage eventuell Preise kriegen kann, wenn man unterstützt wird von seinen Zuhörerinnen Zuhörern.
Soll keinen Druck aufbauen, aber wenn ihr uns nicht helft,
der Podcast ist schon umsonst. Da kann man ja einmal, wo man einen Klick machen, wenigstens, wenn man schon nicht hier mit Patreon und so ankommen muss.
Ihr findet die Links zum Deutschen Podcastpreis. Wir haben letzte Woche ja darauf hingewiesen, unten in den Shownotes. Und dann können wir im Grunde sie uns durchsetzen.
Ja, und da müsst ihr dann sagen, da
der ist es. Dieser Podcast
für meinen Lieblings-David und den Typen daneben, gebe ich meine Stimme ab. Log mich mit VPN ein und mach's nochmal.
Ja.
Mach das mal. Supportet uns.
Danke.
Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ihr dürft uns dann weiterhören.
Dann haben wir halt keinen Preis, aber das ist dann eure Schuld.
Nee, sind wir preisgekrönt. Wenn ihr wollt, dass wir uns künftig als preisgekrönt anmoderieren können, dann müsst ihr uns jetzt helfen.
Ja.
Okay.
Dankeschön.
Dankeschön.
Was haben wir denn gesehen? Ich würde kurz sagen, was wir alles haben. Wir haben Fallout,
wir haben Abigail.
Genau.
Punkt.
Ach, das war's?
Was wir gemeinsam haben. Ich habe noch Crooks zu Ende geschaut, aber es wurde auch nicht besser. Ich habe es letzte Woche gesagt und so ist es auch geblieben.
Ich saß nur daneben, als meine Frau mehrere Serien geguckt hat. Die hatte zum Beispiel auf Apple, hat sie John Sugar angefangen. Das ist eine neue Serie, so eine Detective-Noir-Crime-Nummer mit Colin Farrell, die mir gar nicht gefallen hat.
John Sugar.
Genau, John Sugar ist Spezialist für verlorene Personen. Er findet die wieder und in diesem Fall geht es dann um die Tochter von jemandem, die verloren gegangen ist.
So ein Cold Case Typ oder sind das frische verlorene Personen?
Das sind frische verlorene Personen, gerade frisch verloren.
Frisch verloren.
Okay. Hallo Herr Sugar, ich habe gerade frisch jemanden verloren. Und dann sagt der, ja, ich gehe jetzt in mein Zimmer und dann redet der ganz viel mit sich. Also so typisch noir, ne? Sie kam in mein Zimmer. Sie war seltsam gekleidet. Ich wusste gleich, dieser Fall wird ganz anders als alle anderen. Das hat mir gar nicht gefallen. Also das fand ich alles überhaupt nicht gut, weil die Hauptfigur nicht funktionierte für mich. Deswegen bin ich aus dem Zimmer gegangen und habe dann nicht mehr weiter mitgeguckt.
Bist du in den Westtrakt eurer Wohnung
gegangen? Genau, es hat eine Weile gedauert, bis ich da angekommen bin. Ja,
und dann hattest du was vergessen im anderen Raum und dann musstest du wieder loswandern.
Dann musste ich nochmal zurück. Aber worauf ich darauf hinweisen kann und möchte und will und sollte, ist das Fantasy Filmfest. Die sind nämlich wieder am Start. Robert lächelt, weil er sagt, wir haben das gefühlt alle zwei Wochen mittlerweile. Aber so ist es mit dem Fantasy Filmfest. Ich glaube, sie haben mittlerweile, hatten sie ja gesagt, auch uns 3 Ausgaben pro Jahr. Jetzt sind sie wieder dran und das ist ehrlich gesagt echt stark. Also es beginnt wieder mal in unterschiedlichen Städten zu unterschiedlichen Zeiten. Hier in Berlin ist es zum Beispiel direkt diese Woche am 18. geht es los. Und jetzt gucke ich mal hier nochmal rauf.
Das Ding ist unter anderem dabei, da wurde mich schon gefragt, ob ich den gucke, aber kreuzt dich direkt mit der Fall Guy Premiere am Freitag?
Können wir bitte erstmal, wie sagt man beim Militär,
das Maul halten?
Die Kette hier befolgen.
Die Hierarchie.
Die Befehlskette.
Achso, also ich bin hier was? Du bist General?
Ich bin General, der General des...
ich bin Private Paula, oder was?
So kam, das ist ein guter Vergleich.
Okay,
finde ich sehr schön. Also in Berlin und in Stuttgart geht's diese Woche los. Köln ist auch dran am 18. und bis zum 21. geht's. Und danach folgt eine Woche später Frankfurt, Hamburg, München und Nürnberg ebenfalls alle am 25. Da geht's los. Und die Filme, die kommen, sind nicht schlecht. Robert nannte gerade einen Sting. Ich glaube, es geht nur um eine Riesenspinne oder so.
Ja. Sieht ganz gut aus.
Einer, den ich auf jeden Fall gucken werde, weil wir haben natürlich wieder Streams bekommen, da werde ich kurz von berichten gleich, aber einer, den ich unbedingt sehen möchte, ist Love Lies Bleeding. Das ist der neue Film mit Kristen Stewart und soweit ich weiß, geht es um irgendwie, ich glaube es ist Wrestling oder Bodybuilding unter Frauen, aber auch eine Mordserie, soll irgendwie so ein Neo-Noir-Thriller sein und kriegt Top-Wertungen. Lief auf der Berlinale bereits und anderen Festivals und die Leute, die ihn gesehen haben, fanden ihn richtig gut. Deswegen Love Lies Bleeding ist auf meiner Liste drauf. Dann kommt, wie gesagt, Sting. Boy Kills World ist nicht uninteressant. Der neue Actionfilm mit Bill Skarsgård, der hat nicht nur The Crow in der Mache, sondern so ein Ding, das jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile auch abgedreht ist. Rache-Thriller sieht super stylisch und super brutal aus. Guckt euch mal den Trailer an, den fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Und Late Night with the Devil, das ist der neue Film mit David Dastmalchian. Das ist der, der ist in den letzten Jahren irgendwie bekannt geworden. Der hatte eine kurze Rolle in The Dark Knight, war dann jetzt aber zum Beispiel dieser Berater in Dune. Da werden jetzt die Dune-Fans sagen, der hat doch aber einen richtigen Namen, hast du den etwa nicht? Aber ja, der spielt einen Late-Night-Talk-Show-Host und in dieser Late-Night, die live gerade läuft, geht es um Exorzismus und es wird ein vom Teufel besessenes Kind, glaube ich, reingeholt. Und eigentlich denken sich die Senderchefs, naja, zeigen wir hier mal live vor Ort, dass das Quatsch ist, aber dann ist der Teufel wohl tatsächlich an Bord. Und die Kritiken dafür sind auch sehr stark. Also es scheint ein gutes Jahr für Horror zu sein.
Ja, das klingt durchaus interessant.
Der soll toll sein und ich habe schon zwei Sachen gesehen. Der eine ist ein, jetzt halte dich fest, ich musste wirklich lachen, ein Black-Metal-Kung-Fu-Film aus Estland. In dem, ja, es ist wirklich die Bildsprache ist wie.
Ich weiß nicht, ob du den Titel aussprechen kannst.
The Invisible Fight heißt
der. Ist Englisch.
Ja, der andere Titel, den würde ich niemals zustande bekommen. Es geht auch um griechisch-orthodoxe Mönche. Da lebt dann nämlich unser Hauptcharakter, der gerne Kung-Fu lernen möchte. Und der geht deswegen in so ein Kloster zu griechisch-orthodoxen Mönchen, die alle Kung-Fu können. Der Anfang. Die ersten 15 Minuten fand ich hilarious. Das war wirklich, ich dachte so, das, also wenn das so weitergeht, dann wird das stark. Aber der Film, das sah ich dann schon im Stream, geht 2 Stunden lang. Ich dachte so, oh, werden sie das wohl durchhalten? Und nein, nach 15 Minuten ist der Ofen aus. Dann ist es wirklich nur noch infantiler Blödsinn und hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Deswegen.
The Invisible Fight.
The Invisible Fight.
So ein Film landet doch nie im Kino.
Nie. Nee, das, und selbst bei einer DVD-Auswertung würde ich sagen, so, vielleicht. Also, das ist nur was, was du auf dem Fantasy-Filmfest siehst. Aber Leute, die dann vielleicht da sind und sagen, ach, den nehme ich jetzt noch mit, können mal reingucken. Ich habe jetzt auch ein paar Kritiken gelesen von Leuten, die sagen, ja, ich habe durchaus gelacht, aber das ist mir dann irgendwann nicht mehr so gegangen. Ein Film, den ich aber empfehlen kann, ist Concrete Utopia. Der kommt aus Korea und in Seoul ist plötzlich ein riesiges Erdbeben. Und es ist so ein krasses Erdbeben, dass es die Stadt zerreißt. Also der Anfang ist wirklich krass. Du siehst, wie wirklich die Bodenplatten, die ragen so weit aus dem Boden, dass es wirklich könnten Berge sein. Und ich dachte so, das ist aber stark gemacht. Und dann wird die gesamte Stadt zerstört, bis auf ein einziges Haus. Wie in Berlin-Marzahn diese Plattenbauten, ein so ein großes Plattenhaus bleibt. Und natürlich sind alle Überlebenden, begeben sich zu diesem Haus. Und dann geht's los, weil die Leute, die noch eine Wohnung haben.
Kampf um Ressourcen.
Es geht ein Kampf um Ressourcen, aber es, ne, gleich als erstes passiert irgendwie so ein junges Pärchen in ihrer Wohnung, sie gucken raus und sagen, was ist denn da los? Und dann klopft schon an der Tür eine Mutter mit ihrem Kind, die sagt so, bitte, bitte, nehmen Sie mein Kind mit rein. Dann nehmen Sie die Mutter aber auch noch mit rein. Und die wollen dann aber natürlich diese Wohnung nicht mehr verlassen. Und daraus entspinnt sich dann eine, weniger etwas, was um dieses Erdbeben geht, und sondern mehr etwas, wo es also diese Menschlichkeit in der Katastrophe aufgreift.
Das klingt spannend.
Und der ist gut. Der hat mir wirklich gut gefallen. Concrete Utopia aus Korea kann ich sehr empfehlen. Der wird dann auch immer stärker mit der Laufzeit und spitzt sich sehr zu. Also es ist ein schönes Gedankenexperiment, was sie da machen. Also das und viele andere Sachen könnt ihr auf dem Fantasy Filmfest gucken. Startet diese Woche hier und dann nächste Woche woanders.
Da sind sie also wieder. Die fantastischen Filme. Die fantasievollen Filme. Gut.
Wir haben aber heute noch andere fantastische Filme.
Ja, heute wird vampirisch geblutet und
apokalyptisch
gestrahlt.
Gestrahlt, exakt. Worüber wollen wir zuerst sprechen?
Kannst du dir aussuchen.
Dann Fallout.
Fallout. Mochte ich richtig gerne.
Ja.
Also richtig gerne.
Ja, bist du nicht der Einzige, ging vielen so. Auch bei mir in den Kommentaren haben wieder viele geschrieben, ja, nett, dass es dich gibt, aber halt die Fresse.
Ich habe ja die Spiele nicht gespielt.
Ja.
Gar nicht. Ich habe nur Fallout 76 kurz gespielt, als sie diese.
Das also war so, direkt diesen, das Schlechteste.
Genau, diesen Online-Koop. Naja, kurz bevor es rauskam, gab es ja einen Riesenhype. Endlich können wir zusammenspielen. Mhm. Und dann fanden das alle richtig kacke. Und dann war ich auch wieder raus. Mochte aber so, weil alle waren dann schon so overpowered und gelevelt. Und ich habe nichts verstanden. Mochte aber eigentlich so die Welt, dass so Technik zusammenkommt aus den 40er, 50ern und gleichzeitig so eine dystopische Zukunft. Und das fand ich eigentlich gar nicht mal uninteressant in meinen 2 Spielstunden oder so, die ich auf dem Spiel hatte. Mhm. Und habe dann Fallout wieder zur Seite gelegt und damit nie was zu tun gehabt und war jetzt auch dementsprechend gar nicht so, als die Serie rauskam, war ich so, okay, will ich mal reingucken. Ah, dann hat es mich aber sofort gekriegt. Also die Serie hat bei mir sofort, ähnlich wie bei einem Quiet Place oder so, wieder klar gemacht, Ich glaube, mein Lieblingsgenre sind Dystopien. Alles, was so ein gesellschaftlicher Umsturz mit sich bringt, da bin ich total drin und das bringt mich auf. Und dass wir vor allem so drei Figuren, wir haben ja Lucy, wir haben Maximus, ja, so einen Ritterknappen, und wir haben einen Ghoul, dem wir in der Welt folgen, in der es quasi zu einer atomaren Explosion oder einem atomaren Krieg kam. Die Gesellschaft ist zerstört und ein Großteil davon, oder das, was noch existiert, lebt anscheinend in Bunkern unter der Erde, möchte man zuerst meinen. Aber es gibt anscheinend auch Überlebende auf der Oberfläche und dort oben herrscht quasi so eine Mad Max-Einöde, wo jeder versucht irgendwie zu überleben, irgendwelche Währungen, und jeder ist sich selbst der Nächste. Also trifft so eine darwinistische Ebene auf eine unterirdische, klar von Regeln strukturierte, wir werden die Erde neu bevölkern, Welt. Und da muss ich sagen, also über die ganzen 8 Folgen weg, außer vielleicht so Richtung Folge 3 und 4, ich fand das Worldbuilding die ganze Zeit richtig cool. Ich habe das gerne angeschaut. War mir zwar manchmal dann zu digital, wenn ich mir so die Hintergründe angeschaut habe, aber weil dieses Gleichgewicht gehalten wird zwischen diesen 3 Charakteren und ich vor allem alle 3 Charaktere wirklich interessant fand, war ich total drin und hatte total Bock zu sehen, wie sich das nach und nach aufdröselt und somit auf einer Spurensuche von der Wahrheit zu gehen. Und dass die Serie auch gerne mal schön schmatterig wurde und auch ein bisschen blutiger. Hätte für mich sogar noch so ein bisschen sexier und nackter sein können, ehrlicherweise, weil es so ein bisschen damit losgeht. Hätte ich gedacht, okay, wenn wir die Richtung auch noch gehen. Aber ich mag die ganze Tonalität und ich finde das auch cool, dass Amazon Prime Video Stoffe umsetzt wie The Boys oder sowas, die einfach auch wirklich schon auch Erwachsener daherkommen.
Ruppig sind.
Ja, die Musik auch, weißt du, du hast dann diese Johnny Cash Sounds und Songs so 50er, 60er trifft auf irgendwann in der Zukunft.
Das
und es gibt so eine
Spiel.
Und es gibt quasi mir so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, wo ich einmal so diese Zukunft sehe, die ich nicht ertasten kann, aber die so weit vergangene Vergangenheit, dass ich zumindest die Wurzel merke, woher das kommt, und finde das ehrlicherweise, die ganze Zeit saß ich zu Hause und hätte sofort weiter gucken können. Also richtig cooles Ding. Wobei ich jetzt aber gehört habe, so von Spielefans, dass da einige, also die glaube ich so Hardcore-Spielefans sind, die sind manchmal ein bisschen angepisster gewesen, hatte ich das Gefühl in meinen Kommentaren. Alle, die das so lose gezockt haben, fanden es richtig toll. Aber so Hardcore-Fans scheinen irgendwie mit dem Ende ein Problem zu haben oder wie mit Figuren umgegangen wird. I don't know.
Ich sage zu meiner Spielerfahrung Folgendes. I just want to set the world on fire.
David! Das ist das erste Mal, dass du dir Mühe gegeben hast, was zu singen hier im Podcast.
Das ist
gehen wir zum Gesangsunterricht beide?
Bitte, ja.
Aber ich will das wirklich
ja
mal machen in meinem Leben.
Ich brauche keinen Stille. Stille und dann, wie Mutti früher gesagt hat, David. Bist du sicher, dass du Arzt werden willst? Aber Mutti!
Wolltest du wirklich mal Arzt werden?
Nein. Als kleiner Junge wollte ich Bauarbeiter werden, also so mit 3, wo habe ich immer die Bagger
es
hinten.
Es gibt aus meiner, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber ich kann mir dich null vorstellen. Wenn ich zu Hause im Garten, ich mauere ja auch manchmal und arbeite. Ich glaube, schon allein mit dem Mörtel anzurühren würde.
Das war auch nur ein kurzer Traum. Und dann wollte ich eine kurze Zeit lang Astronaut werden, bin dann aber umgeschwenkt recht schnell und wollte Journalist werden. Nee, ich habe die Spiele gespielt. Und
alle.
Also die ersten beiden.
Es gibt 5 Spiele, oder?
Es gibt mehr. Es gibt das erste Fallout und das zweite. Das sind noch so alte isometrische Spiele gewesen, die ich tatsächlich nie nachgeholt habe. Aber dann bin ich eingestiegen mit Fallout 3, das hier auch so ein Spiel gewesen ist, was ursprünglich längst mal hätte woanders entstehen sollen, was auch schon zur Hälfte existierte, dann aber gecancelt wurde. Und aus diesen Resten hat dann Bethesda irgendwann ihr Ding gemacht und haben da auch ihr eigenes Ding drüber gestülpt. Also die Engine und die Art und Weise, wie die Spiele inszeniert werden. Deswegen bin ich kein Fan von Fallout, weil ich Bethesda-Rollenspiele einfach nicht so dolle finde. Die sind mir immer zu spröde. Aber Fallout 3 und 4 haben trotzdem was mit mir gemacht, weil eben ich auch Postapokalypse mag und weil ich das mag ich an den Spielen eigentlich sehr, vor allen Dingen an Fallout New Vegas, das ja nicht von Bethesda kommt oder zumindest von ihnen entwickelt wurde. Dieser zynische Humor, das war immer so immer was sehr Zynisches und das fehlte mir total in der Serie. Ich habe nämlich gedacht, weil auch die Trailer bewarben das so, die haben alle so gesagt, wollen sie Postapokalypse in witzig, dann gucken sie Fallout, und das ist ja gar nicht witzig. Es gibt eher so trockenen Humor ab und zu, aber auch nicht wirklich, weil ich finde, die Stimmung ist schon eher
schon ernsthaft.
Derbe. Ja, und ernst und derbe. Und dann, wie du schon sagtest, es wird sich so auf der Suche nach Geheimnissen gemacht, aber die Geschichte teilt sich auch auf in so 4 Cluster. Es gibt Lucy, die aus dem Vault am Anfang entkommt. Es gibt den Ghoul, gespielt von Walton Goggins, den ich sehr gut fand.
Den sehe ich auch immer gerne, den Typen.
Ja, ich mag den sehr gern und ich finde, der hatte echt Spaß mit der Rolle, das merkst du. Maximus, der bei der Brotherhood of Steel ist, das sind ja so die Gesetzeshüter, aber auch so ein fanatischer Kult in den Spielen. Das fand ich wirklich am schwächsten. Den mochte ich leider gar nicht.
Aber ich finde, sein Spielstil hat mich so oft an Denzel Washington
erinnert. Der ist stark. Den mochte ich auch. Ich finde, alle Schauspieler sind super. Und er war wirklich gut. Aber er und Lucy haben für mich zwei unterschiedliche Probleme. Seine Geschichte fand ich einfach nicht so wirklich packend. Und bei Lucy hatte ich das Gefühl, das erinnerte mich voll an das, was die Spiele auch machen. Die Hauptstories in Fallout sind immer das Ödeste. Das, was in Bethesda-Spielen normalerweise, da wo es interessant wird, sind die Sidequests und die kleinen Begegnungen und die vielen skurrilen und schrulligen Momente, die man da haben kann. Und ansonsten rennt man dann mit einer, ja, ziemlich öden Hauptfigur rum. Die ist auch deshalb öde, weil sie immer so ein Blank Space ist, wo man dann seine eigene Persönlichkeit reintransportieren kann. Ist also kein The Witcher, wo du Geralt von Rivia hast, der schon eine ausgefertigte Figur ist, sondern ist so eins dieser Rollenspiele, wo du quasi mit dir selbst spielen kannst. Und sie wirkt ehrlich gesagt genauso, weil die ab einem bestimmten Zeitpunkt, am Anfang fand ich sie noch sehr sympathisch, und dann wird sie so durch die Situation geworfen. So ab Folge 2, 3 kommt sie dann auch in die Fänge von einer anderen Figur und da sitzt sie eigentlich nur am Rand und muss sich aus Situationen befreien, sagt, Mann, ich will hier weg oder, ne, und da passiert dann mit ihrer Figur gefühlt erstmal nichts mehr. Und am Ende wirkte die Serie dann wiederum sehr gehetzt, weil nebenbei wird auch noch so ein Mysterium versucht aufzudecken. Das hat dann mit der vierten Handlung zu tun, die im Vault spielt. Und ich muss sagen, so weder dieser Twist, der dann kommt, hat mich wirklich gepackt, noch die Figuren haben mich so wirklich mitgenommen. Ich konnte mich noch am ehesten langhangeln an der Stimmung, aber bei der war ich so immer hin und her gerissen, weil ich dachte, will das jetzt zynisch sein oder nicht? Committet das? Nee, macht es nicht. Jetzt ist es wieder ernst. Jetzt ist es aber wieder sehr blutig, auch so übertrieben blutig. Und dann hat es schon auch Szenen, die wirken überhöht. Aber dann wieder nicht, dann wird es wieder sehr ernst. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Serie festlegen kann, was sie jetzt ganz genau möchte. Und so war ich eher irritiert. Ich mochte das Ganze trotzdem gerne, aber ich gehe nicht mit den Leuten, die sagen, sie finden das super. Das hat viel mit meiner Erwartungshaltung zu tun, weil ich glaube, mir wurde wirklich auch was anderes versprochen, auch von den Trailern. Und ich dachte auch, dass es den Spielen näher kommt und das ist aber nicht der Fall.
Das ist spannend. Ich habe nicht einen Trailer geguckt, habe so gar keine Erwartungen gehabt. Ja. Also gar nicht und auch kein Vorwissen.
Dann ist es natürlich
nochmal. Und noch mal war dann so, das hat mir richtig was. Ich mag auch,
dass kommen wir gleich bei Abigail übrigens nochmal zu einem anderen Extrem.
Ja, dass die Universal und seine Trailer, wirklich ja. Hölle, manchmal. Ich mag auch in der Serie so, dass sie so diese weiten Rücksprünge macht, je länger die Serie läuft zum Beispiel, dass sie erst Richtung Ende überhaupt erst anfängt aufzudröseln, was ist denn da mal passiert und wie nah bestimmte Figuren eigentlich schon immer mal wieder sich waren auf diesem Weg. Was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, kannst du mir jetzt erklären, wie viel Zeit da wirklich vergangen ist?
Na, 219 Jahre.
Ja, aber warum existieren Figuren von vor dem Abwurf?
Weil es ein Serum gibt.
Aber das ist lebensverlängernd.
Ja.
Weil das wird doch in der Serie nicht thematisiert, oder bin ich blöde? Weil das, da stand ich jetzt am Ende mal da und dachte so, wird Figuren erzählt, so viel Zeit sei vergangen?
Es gibt ja den Ghoul.
Ja, ja.
Walton Goggins. Bei dem wirkt sich lebensverlängernd aus, dass er ein Ghoul ist.
Genau, bei dem habe ich schon gemerkt. Aber was ist denn
Die Antwort könnte ich dir nennen, bei denen ist es was anderes, das sagen sie auch, es wird in der letzten Folge klar.
Da wird gesagt, wie, echt? Also bei der einen weiß ich es auch.
Ich sag's jetzt nicht vom Mikrofon, ich sag jetzt mal dem Cutter, er soll das schneiden.
I don't want to set the world on fire.
Okay, David hat es mir gerade gesagt, er hat natürlich recht an der einen Stelle, aber bei einer Figur habe ich die ganze Zeit überlegt, war ich irgendwie unsicher, wie es funktioniert. Aber okay, dann haben wir es jetzt auch geklärt. 219 Jahre.
Ey, anyway, ich muss sagen, was mich sehr begeistert hat, um mal nicht nur Negatives zu sagen, ich mag das Produktionsdesign. Ich finde, das ist ganz toll gestaltet. Ich finde auch sehr schön, dass sie oft on location gedreht haben. Also du merkst, da stehen große Sets auch zum Teil in der Wüste. Die sind in die Wüste gefahren. Und haben da Sachen gedreht und ich fand, man sah wenig Digitales. Und wenn, dann hat mir das tatsächlich auch ganz gut gefallen. Also es ist ehrlich gesagt eine schön durchgestaltete Welt.
Mit einer starken Außenrequisite.
Genau, Vielleicht hier, wir haben hier Leute in Deutschland, die könnten euch gebrauchen für Staffel 2. Die wird es sehr sicher geben. Das ist ja auch ein Erfolg. Und,
wir haben nur nicht Wüste.
Hä?
Wir haben nur nicht Wüste.
Du, da gehen wir auf den Spielplatz. Oder
Hellersdorf.
Nach Berlin-Hellersdorf, genau. Das ist.
Das sieht schon alles so postapokalyptisch aus.
Ja, genau. Das mochte ich sehr. Die Musik hat mir auch sehr gefallen. Also sie sind nah an den Spielen dran. Und du hast auch als Fan der Spiele, ist natürlich wieder so eine Easter Egg-Suche, die du da starten kannst. Und ich muss sagen, ich sitze gerade wieder an einem Video, wo es so um Franchise-Entwicklung geht und wo es auch darum gehen soll, dass Videospielverfilmungen jetzt nach den Superhelden der Next Shit sein werden in Hollywood. Und wenn das so weitergeht, dann nehme ich das aber gerne an. Also weil wir sind jetzt natürlich eine Ära gewohnt, wo Uwe Boll viel gemacht hat und wo Videospielverfilmungen immer so als schneller Crash-Grab funktionieren sollten. Und man hat jetzt durch Last of Us, also gerade bei den Serien hat man das Gefühl.
Okay, in Last of Us.
Ja, die Streamer haben diese...
Aber selbst in Uncharted und Sonic funktionieren ja für sich irgendwie auch auf eine gewisse Art, ne?
Ja, bei Uncharted gehe ich nicht mit, weil als Spieler war ich da enttäuscht und als Abenteuerfan genauso. Sonic noch am ehesten. Das sieht man ja auch sehr durchaus
der
erfolgreich.
Der Pokémon-Film.
Der Pokémon war sehr stark.
Was.
Ist auch der zweiterfolgreichste Videospielfilm.
Und ein bisschen weiter weg jetzt vom Videospiel muss man auch sagen, Barbie-Spielzeug ist was, ne?
Ja.
Die Sims wird ein Film?
Das ist wieder was anderes. Genau, ja. Also schaut euch mein Video an, was jetzt diese Woche kommen wird. Da gehe ich auch auf die zusätzlichen Videospielverfilmungen. Und ich, also wenn es so weitergeht, dann sage ich gerne ja. Lieber weniger Five Nights at Freddy's, wobei da jetzt...
auch Teil 2 ganz safe kommt.
Sehr sicher kommen wird. 2025 soll schon soweit sein. Aber ja, dann kann es gerne so weitergehen.
Okay, Fallout. Könnt ihr euch auf Amazon Prime Video anschauen. Ungewohnterweise haben sie das direkt komplett im Netflix-Stil zum Bingen veröffentlicht. Ich dachte so, ach, fange ich langsam mal an. Und dann so, what? Jetzt muss ich alle 8 Episoden gucken, um noch dabei zu sein und mitreden zu können.
Ich habe mir einen Wecker gestellt auf morgens und habe dann durchgebombt.
Dachte ich auch so, was ist denn mit dir los? Ich dachte wirklich so, ich mache erster Eindruck. Und ganz entspannt und dann so, okay.
Ja, es hatten natürlich auch schon wieder Kollegen gesehen. Cinema Strikes Back kam Donnerstag direkt mit einer Kritik und Serienflash. Und ich dachte so, naja, jetzt noch länger warten möchte ich dann nicht. Letzten Endes ist das aber auch egal. Hätte wahrscheinlich genauso viel gebracht. Aber jetzt wenn am ersten Wochenende, dass die Leute gucken, dann möchte ich schon dann auch denen sagen, hey, eure Meinung ist gar nicht so richtig.
So richtig.
Ich bin nämlich hier der mit der richtigeren Meinung.
So, wechseln wir mal rüber zu, ja, wenn es im Trailer gezeigt wird, können wir es auch sagen.
Das ist aber tatsächlich ein Ding.
Vampir-Ballerinas.
Jetzt hast du es gesagt.
Wollen wir es rausnehmen?
Nee.
Wir haben schon vorhin vampirisches Bluten gesagt.
Nee, wir sagen es mal ganz ehrlich, das ist nämlich ein großes Problem bei Abigail. Wir haben das neulich, letzte Woche hast du, glaube ich, schon darauf hingewiesen, nächste Woche reden wir über den Film mit der Vampir-Ballerina. Und die gesamte Werbekampagne sagt uns auch schon, Abigail ist ein Film mit einem kleinen Mädchen, die ist offenbar ein Vampir. Ich glaube so das Poster und so, das ist nicht so konkret. Aber es ist kaum zu vermeiden, wenn man jetzt gar keinen Trailer sieht. Und das machen, glaube ich, schon auch durchaus ein paar Leute.
Also ich habe jetzt hier englisches Plakat mal kurz vor mir. Da siehst du sie mit Ballerina-Kleid und drüber steht Children can be such monsters. Also auch da wird schon irgendwo klar gemacht, da ist vom Kind geht das Böse aus.
Ja. So. Wir sagen das so konkret, weil Abigail macht für, ich würde sagen, 45 Minuten, macht das ein riesiges Geheimnis darum. Und es erinnerte mich sehr an Old, der ja auch von Universal kommt. Damals M. Night Shyamalan mit dem Strand, wo Leute altern, wo auch 45 Minuten lang irgendeine Erzählung aufgemacht wird und die Leute sagen, was könnte das jetzt sein? Also in diesem Fall geht es darum, dass eine Gruppe von Auftragsbösewichten ein Kind entführt, in eine Villa bringt und dort 24 Stunden mit diesem Kind verbringen soll, weil für dieses Kind, das von einem reichen Mann kommt, ein ganz reicher Motherfucker, und den wollen sie erpressen. Um mehrere
für
Millionen.
50 Millionen Dollar.
Ja, 50 Millionen wollen sie für das Kind haben. Dafür müssen sie aber eine Nacht mit diesem Kind dort zubringen, bis dann das Erpresserschreiben durch ist. Und dann stellt sich heraus, passieren erste Dinge, die zu blutigen Situationen führen und alle fragen sich, was könnte das sein?
Aber erstmal, weil sich die fünf gar nicht untereinander kennen, machen sie erstmal so ein bisschen Cluedo-gefühltes Ratespiel. Wer ist was? Wer macht was? Und so soll jeder erstmal ein bisschen charakterisiert werden und der Film bringt damit 40, 45, 50 Minuten zu, mit einer Sache, bis dieses Szenario eintritt, was wir überhaupt schon aus den Trailern kennen. Der war, glaube ich, auch fast 3 Minuten
lang. Naja, es ist auch so ein bisschen ungelenk. Es wird so ein bisschen als Spiel unter den Figuren inszeniert. Also damit spart sich das Drehbuch natürlich, die Figuren über die Figuren zu erzählen.
Ja. Ich finde auch Angus Cloud, heißt er, glaube ich. Der ist ja gestorben aus Euphoria, der Darsteller.
Wer ist das?
Das ist der, der den Kiffer auch hier spielt.
Ah, schade.
Den du kaum verstehst die ganze Zeit. Er spielt ja in Euphoria auch schon einen Drogendealer.
Ah.
Und der ist ja gestorben an einer, war das eine Überdosis? Der ist vor ein paar Monaten gestorben.
Ach, schade, den
stand am Ende auch Loving Memory, Angus Cloud am Ende des Films auf dem Screen. Heißt Angus Cloud,
ich fand die Darstellerriege tatsächlich echt stark, bis auf eine Figur, nämlich die Hauptdarstellerin. Die hat mir gar nicht gefallen, kommen wir aber gleich dazu. Auf jeden Fall gibt es eine Szene ganz am Anfang, da sitzen die zusammen und dann sagt die Hauptfigur, sie kann gut Menschen lesen und redet dann so vor sich hin über jeden einzelnen dieser Figuren und versucht so ein Psychogramm abzugeben und sagt, du bist mal ein Cop gewesen, du warst mal beim Militär und bist aber eine Loose Cannon und
du wurdest gemobbt in der Schule.
Du wurdest gemobbt in der Schule und das fand ich sehr, das ist so eine Phase, die geht so 10 Minuten lang, hat sich sogar noch länger angefühlt, wo ich dachte so, da will uns das Drehbuch jetzt aber die Exposition reinrammen und es fühlt sich nicht so wirklich lebendig an. Also ich hatte am Anfang echt Probleme mit dem Film.
Aber.
Dann knallt's.
Nach 45, 50 Minuten.
Stellt sich doch heraus, das junge Mädchen ist eine Vampirballerina.
Aha. Und fängt dann an, so auf einem Level, wie man es aus dem Trailer erahnen konnte. Ne? Es wird dann blutig, wird aggressiv, wird rumgeschrien, es wird laut. Und dann dreht er richtig auf, wie man es im Trailer nicht mehr erahnen konnte. So ging es mir zumindest. Und ballert dir die Sets mit Blut und Körperteilen zu, dass ich so dachte, aha. Das ist unterhaltsam. Da war ich dann dabei. Ne? Und er wird dann auch so ein bisschen immer wieder absurd. Der Film versucht ohnehin zwischendurch so einen gewissen Humor, vor allem über Kevin Durant drüber zu spielen, den ich ja wirklich gerne sehe.
Ich auch.
Als wirklich großen, trotteligen Muskelberg. Und wir hatten im Kinosaal ein paar Kolleginnen und Kollegen, die sehr laut gelacht haben an so manchen Stellen.
Ja.
Ich war so, okay, Leute, übertreibt mal nicht.
Ich habe auch nicht laut gelacht, aber ich fand es witzig. Also es hat mich nicht
war auch echt, du merktest so, der fühlt sich wohl damit.
Ja.
Das mochte ich gerne.
Sie haben eine gute Stimmung. Es erinnerte mich von der Herangehensweise an sowas wie das Geisterschloss, an sowas wie Fright Night, auch an From Dusk Till Dawn, auch was den Blutlevel angeht, aber auch was diese schräge Charakterriege, weil das muss man mal sagen, Kevin Durant, Dan Stevens, der neulich ja in Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Kong, Ex-Kong überzeugt hat und Catherine Newton, die ich neulich schon bei Lisa Frankenstein gelobt hatte. Dieses Trio ist so toll. Ich habe denen so gerne zugeguckt, dass ich dachte, oh bitte nicht sterben. Also es war wirklich so, dass ich dachte, nehmt euch die Hauptfigur, das ist leider die Hauptdarstellerin aus den Scream-Filmen, Alicia Weir heißt sie, genau. Die beiden Regisseure haben ja auch die letzten beiden Scream-Filme inszeniert und da haben sie sie gleich mitgenommen. Die fällt stark ab, was das Schauspiel angeht und was ich bei ihr auch echt problematisch fand, die ist leider genauso girl-bossy, wie man das aus so manchen schlechteren Produktionen aktuell kennt. Die stellt sich immer hin und macht Ripley in falsch. Also macht Ansagen, ist die härteste von allen, kann alles und funktioniert dadurch leider als Charakter so gar nicht, ist leider dadurch auch sehr unsympathisch, gerade weil die anderen drei so schräg und facettenreich sind. Und dadurch rennt die quasi gegen eine Wand aus diesen wirklich schillernden Figuren und dachte die ganze Zeit so, oh, nehmt die doch, bitte nicht unsere drei. Und den habe ich so gerne zugeguckt und das hat mir dann sehr gefallen. Das erinnerte mich an From Dusk Till Dawn, aber auch an einen anderen Film. Und das habe ich erst hinterher erfahren. Ich habe die ganze Zeit an Ready or Not denken müssen. Kennst du den?
Klar, den habe ich im Kino geguckt.
Ja, Samara Weaving spielte da die Hauptfigur.
Den mochte ich auch.
Die auch viel, viel besser war. Die kann eben auch mehr spielen als dann nur Girlboss. Und dadurch funktioniert es dann halt dort deutlich besser. War auch ein Film, den ich nur gut fand. Aber der wurde ja auch schön schmatterig. Da ging es auch darum, dass eine Frau in einem Haus ist und dann plötzlich sie mit Killern konfrontiert wird.
Ja, die hat, glaube ich, reingeheiratet in eine reiche Familie und dann war der Brauch, um in diese Familie zu kommen,
dass man
spielt Fange.
Man spielt Fange, aber mit Geräten, die Leute umbringen. Und dadurch fühlt sich das hier sehr, sehr ähnlich an. Und ich wusste das gar nicht, aber ja, das machte dann hinterher total Sinn. Das sind die Macher von Ready or Not. Und dadurch kann ich vielleicht am ehesten schon mal sagen, wenn ihr Ready or Not mochtet, dann ist es hier ein Film, den Vergleich. Ihr auf jeden Fall gucken könnt.
Ich finde auch, wie mit dem Klischees rund um Vampire gearbeitet wird, weil es gibt ja so eine Handvoll Waffen, gefühlt die gegen Vampire helfen, Knoblauch, Kreuze, Silber, ja. Holzflöcke, Licht und maximal ein Teil davon hat eine Wirkung. Aber wenn, dann knallt die richtig durch. Dass man das einfach so sehr schnell, sehr explosionsartig Sachen löst, fand ich unterhaltsam.
Der war gut inszeniert, der hatte ein paar frische Ideen und wäre die erste Dreiviertelstunde nicht gewesen, dann wäre das hier ein Mega-Hit
für mich
gewesen.
Wenn du so ein Blutdiagramm zeichnen würdest im Verlauf des Films, siehst du, wie die ganze Zeit das unten bleibt und dann so richtige Ausschläge immer wieder gibt. Das fand ich sehr unterhaltsam.
Und das spielt dann auch damit, wie bei eben From Dusk to Dawn oder früher bei Braindead, mit so Szenarien zu bauen, wo du einen Raum hast, in dem kein Millimeter mehr nicht von Blut bedeckt worden wäre. Und das fand ich total
oder
gut.
Organen.
Oder Organen, ja.
Hat so ein Film, der hat so Potenzial, in so eine Halloween-Playlist mit reinzukommen künftig. Weil es auch so ein Film ist, den du zugegebenermaßen auch mit einem halben Auge gut konsumieren kannst, muss ich gestehen.
Ja.
Den musst du nicht voller Konzentration mitnehmen. Ist dann aber unterhaltsam.
Ich machte auch die junge Darstellerin, die den Vampir gespielt hat. Das hat mir auch sehr gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, du meintest sie, dass sie blöd fandest. Wen? Fandest die Joey-Darstellerin blöd?
Hieß die Joey? Die
erwachsene Anführerin der Gruppe. Die findest du blöd?
Die finde ich.
Ich war die ganze Zeit so, da muss ich aber nach Off-Record nochmal mit ihm reden, weil ich fand die nicht so schlecht.
Das Kind fand ich super.
Ich dachte, du fandst das Kind nicht gut.
Die war doch auch gar nicht
gut, dass wir das ausgeräumt haben. Ich war jetzt irgendwie, ich war jetzt ein bisschen...
Du hast doch sogar ihren Namen noch genannt.
Ich war, Alicia Weir spielt Abigail.
Ah, okay, Melissa Barrera heißt die.
Okay, deswegen war ich jetzt kurz... Gut, haben wir ausgeräumt.
Also,
ich wollte jetzt hier nicht hier on Mikrofon, dachte ich, okay, ehe ich was falsch sage, warte ich mal lieber ab.
Nee, Melissa Barrera ist ja die aus den Scream-Filmen, aus den letzten beiden. Die spielt die Hauptfigur und das war nix. Aber der Rest ist Knaller.
Na, ich finde, am besten spielt sie, wenn sie sich ein Stück Fetzen über den Stoff macht, man nur ihre Augen sieht dann.
Ja, ich fand es so schade, weil diese Figur halt echt nicht gut geschrieben ist. Und die haben ja bei Ready or Not bewiesen, dass sie eigentlich eine gute Hauptfigur schreiben können.
Das macht doch alles
Sinn,
was du gesagt hast.
Das macht das immer.
Mit Girl Bossy.
Ja, ne? Girl Bossy ist das die richtige.
Absolut. Ich war so, Nee, da bin ich voll bei dir. Okay, all good.
Ich habe die Tage erst wieder Aliens, die Rückkehr oder Alien 2 geguckt und dachte, das ist auch so interessant, wie Ripley da geschrieben ist, die ist schon eine Ansagenmacherin, aber das ist so viel nuancierter gespielt und geschrieben, dass ich immer sagen muss, so, das ist scheinbar offenbar nicht leicht, eine Frauenfigur zu schreiben, die nicht dann in so eine Region abdriftet, wo man sagt, so, oh, dann ist der Charakter aber schon nicht mehr nahbar. Ne? Und das ist so schade. Und hier hast du halt den krassen Kontrast, vor allen Dingen mit einer Catherine Newton, die hat wieder richtig Spaß.
Ja.
Und bei Catherine Newton muss ich auch wirklich sagen, ist die momentan so die Scream Queen, ständig.
Das ist so wie Sydney Sweeney in gut.
In gut, ja. Warum hat die nicht die Karriere von Sydney Sweeney? Also, und das finde ich super schade.
Ich denke, weil die sich aufs Schauspiel konzentrierten, nicht aufs
Social Media
und auf Marketing.
Ja. Bitte mehr Rollen für
Catherine Newton,
nicht Sydney Sweeney. Und Kevin Durant würde ich auch gerne häufiger sehen. Und bei Dan Stevens muss ich mittlerweile sagen, der ist so der kleine Geheimtipp für weirde Rollen aktuell. Auch gerne mehr von dem. Also Abigail ist ein Tipp.
Wo es mit dem auch geht, habe ich im Film nicht kommen sehen, so ungefähr.
Ja.
Ja, war ich überrascht. Das war es erstmal an filmischen Sachen diese Woche, oder?
Erstmal für die Eindrücke, genau.
Aber wir müssen auch sagen, nur einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Während wir heute ein bisschen kürzer fahren, nächste Woche kriegt ihr unter anderem. Wir reden ja auch noch. Ich will nur mal einen kleinen Ausblick geben. Wir haben auch noch Zeit, alles gut. Aber nur, wenn ihr nächste Woche schon mal wisst, wenn ihr sagt, oh, das waren jetzt aber wenig Filme und Serien. Nächste Woche, Leute, Arthur der Große bringen wir euch da mit. Da bringen wir The Fall Guy mit. Da bringen wir Challengers mit. Shogun ist fast zu Ende, falls wir es nochmal irgendwann anfangen wollen. Und die drei Musketiere, Teil 2, gucke ich vielleicht. Aber für David ganz groß, Rebel Moon 2 startet jetzt auch am Freitag. Und
da sollte es eigentlich einen Screening erst geben. Dann hieß es, man kriegt einen Screener.
Ich war auch wieder nach London eingeladen.
Ja.
Und ich habe gesagt,
aber hast du einen Screener bekommen?
Nee, oder? Nee, es sollte noch mal eine Vorab-Sichtungsmöglichkeit geben. Aber jetzt haben wir gerade Dienstag, wo wir auf den Freitag startet, der Film. Ich glaube nicht.
Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen.
Nicht.
Ich habe gestern nochmal geschrieben und nicht mal eine Antwort bekommen, weil wahrscheinlich wollen sie ihn totschweigen. Ich habe aber von der netten Pressebetreuung gehört, der zweite Teil soll ein bisschen besser sein.
Das habe ich insgesamt gehört, aber gut.
Ja.
Da ist ja auch fast ausschließlich Luft nach oben.
Ja.
CinemaCon war letzte Woche. Da wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen. CinemaCon, immer die größte Kino-Filmbetreiber-Filmschaffende Messe, bei denen quasi die Studios und auch so Concessions, wenn ihr wissen wollt, was ist die neue Popcorn-Sorte fürs nächste Jahr und so. Aber in erster Linie zeigen dort Filmstudios ihr Line-Up, meist fürs kommende Jahr, vor den größten Kinobetreiberketten und Inhabern. Und da kommt die ganze Branche in Las Vegas zusammen. Und da findet man auch alle Hollywood-Stars. Also zu jedem großen Film sind mindestens ein Spiel, aber oft die Stars selbst auf der Bühne. Also ob ein Ryan Gosling oder ein Ryan Reynolds oder ein Dwayne Rock Johnson oder whatever, fast alle findest du dann immer auf der Bühne, weil es gibt keinen wichtigeren Termin, um quasi den Markt zu machen. Das haben wir. Und dementsprechend ging es 3 oder 4 Tage vom 8. bis 11. April auch um nichts anderes. Aber man muss dieses Jahr schon mal zum Beispiel festhalten, schon allein in der Eröffnungsrede ging es darum, dass man festgestellt hat, es sollte mehr Investorengeld in die Branche fließen, weil man unbedingt ein neues Publikum nicht darauf hoffen kann, dass dieses neue Publikum von allein ins Kino kommt, sondern man muss es aktiv bewerben und erschließen. Erste Quartal USA liegt 10% unter dem von 2023 und das lag ohnehin vor Corona, Zeit 2019. Und während Warner Brothers und Disney und Universal wie immer da waren, hat Sony nicht präsentiert und ist zu Hause geblieben. Die haben als einziges Crunchyroll, die sie akquiriert haben, noch hingeschickt, um ein bisschen über Animes und so weiter zu sprechen. Sony ist gleich mal ganz zu Hause geblieben. Auch sehr außergewöhnlich.
Ja, nun haben die dieses Jahr auf jeden Fall noch Craven. Ich wüsste jetzt gar nicht, was sonst noch bei ihnen kommt. Aber fürs nächste Jahr kann man so ein paar Sachen erwarten. Ne, gefehlt haben zum Beispiel so Sachen wie, es wurde erwartet, dass Mission Impossible 8 zumindest mal bekannt gegeben wird. Wie wird denn jetzt der Titel lauten?
Ist das Paramount oder war es gerade bei Sony?
Genau, Paramount. Nein. Nee, weil so einige Sachen, wo die Leute sagten so, da hätten wir eigentlich mehr erwartet.
Bei Paramount auch spannend, weil ich jetzt gerade versuche, so ein bisschen die Überthemen auch noch zu nehmen. Paramount hat zum Beispiel für die nächsten 2 Jahre so ein bisschen gezeigt, was es gibt. Aber bei denen ist natürlich größtes Thema, von wem werden die wann gekauft? Ne, ja, Paramount soll in den nächsten Monaten wahrscheinlich gekauft werden.
Die haben ja einen Film, der definitiv auch das Make it or Break it für die Firma sein wird. Also kommen wir gleich zu. Gladiator 2 wurde ausgiebig gezeigt und der kostet 300 Millionen.
9 Minuten wurde gezeigt. Mit ausgiebig. 9 Minuten haben sie.
Ja, aber auch das ist eine Sache. In den vergangenen Jahren wurden ja ganze Filme gezeigt. Das ist diesmal so gut wie gar nicht stattgefunden. Ja. Und die längsten Sachen waren dann noch sowas wie die 9 Minuten von Gladiator. Aber wenn da die 300 Millionen, wenn der floppen wird, wovon ich fast sicher ausgehe, dass er floppen wird, weil er einfach...
Würde ich gegenhalten.
Nee, bin ich mir...
Ich glaube, der funktioniert.
Bei 300 musst du mindestens...
800.
Ja, aber 800 eher 900.
Mit Marketing, okay.
Letztes Jahr bei Indiana Jones wurde von 900 gesprochen. Sagen wir mal 850 Millionen einspielen. Und Gladiator 1 ist nicht mal in die Nähe von der Milliarde gekommen. Also dieser Fehlgedanke war ja bei Indiana Jones auch schon so. Die erfolgreichsten Teile von Indiana Jones sind nicht mal über die 500-Millionen-Grenze gekommen. Und ich glaube, bei Gladiator ist es...
Naja, du rechnest natürlich 2001 ist Gladiator, glaube ich. 23 Jahre Inflation gegengerechnet sind ja 50% auch Unterschied in der Währung. Ne? Also ja, 300 Millionen ist viel, aber die Verwertungskette für Paramount mit einem eigenen Streaming-Service ist natürlich auch nochmal eine andere. Dementsprechend
der ist aber
muss
jetzt,
man...
Der ist nicht so dolle, ne? Also Paramount Plus ist jetzt im Vergleich zu den anderen nicht so stark. Also die haben zwar eine wachsende Userbase, aber ich habe neulich, glaube ich, eine Übersicht gesehen, die einzigen beiden, bei denen es ganz gut läuft, sind Netflix und Disney.
Ja, ja.
Und alle anderen sind zum Teil in den Miesen.
Naja gut, ich meine, Amazon und Apple brauchen diese Plattform ja eher als weiteres Argument so im Portfolio. Bei Paramount, klar, sieht es anders aus. Aber die stehen ja nicht umsonst eben im Gespräch auch gekauft oder verkauft zu werden. Okay, dann bleiben wir kurz.
Ich habe mal geguckt, 465 Millionen hatte damals Gladiator eingespielt. Jetzt weiß ich nicht, was das inflationsbereinigt wäre. Aber das würde ja bedeuten, dass dieses ursprüngliche Einspielergebnis verdoppelt werden müsste. Klar, Gladiator hat über die Jahre natürlich auf den Streamern und im Fernsehen ist da ja natürlich nochmal Publikum dazugekommen, was damals noch nicht ins Kino gegangen ist. Aber ich glaube, also das hast du jetzt auch bei Napoleon gesehen, Ridley Scott ist keiner, der Milliarden von Leuten ins Kino locken wird. Ich gönne dem Film alles, ohne jetzt was gesehen zu haben. Die Sachen, die da gesagt wurden, kommen wir gleich zu, die klingen auch vielversprechend. Aber das wird meiner Ansicht nach kein Hit.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe es für dich bloß kurz einmal durch einen Inflationscalculator geschickt. 465 Millionen 2001 sind entsprechend heute 819 Millionen Dollar.
Ja gut, aber du kannst es nicht gleichsetzen.
Ich wollte es nur einmal dem Publikum auch liefern, dass wir das mal so inflationsbereinigt haben. Wo wir gerade bei Paramount sind, da haben sie zum Beispiel die versuchen natürlich ein paar Sachen rauszustellen, um sich attraktiv für Käufer zu machen. Die haben neben Transformers One, dem Animationsfilm, der uns ja noch erwartet, angekündigt, dass es tatsächlich das G.I. Joe Transformers Crossover geben wird. Der Film wird in den nächsten 2 Jahren, also wahrscheinlich 2026, kommen. Was ich aber ganz cool finde, auch wenn es ein kleiner Film wird.
Du springst da jetzt so drüber.
Entschuldige.
Das wurde ja bekannt gegeben quasi in der After-Credits-Szene, die wir beide, glaube ich, nicht gesehen
hatten. Doch, ich habe die gesehen.
Du bist sitzen geblieben?
Ich bin sitzen geblieben, wie sie ihn da rekrutieren.
Ich bleibe ja nicht mehr bei After-Credits-Scenes sitzen, bei Filmen, die ich zum Kotzen finde. Deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, aber ich finde es natürlich super weird, weil G.I. Joe ist ja keine Marke. Also da gab es 2 Filme von. Der erste lief okay, der zweite schon gar nicht mehr.
Ja, ich werde dann gleich auch über Hasbro reden. Dann können wir uns mal kurz Stichwort Hasbro merken. Die natürlich immer versuchen, händeringend, auch wie bei Barbie. War doch auch Hasbro, ne? Ja.
Nee, Barbie ist Mattel.
Mattel. Die versuchen händeringend natürlich ihre Marken, und da werden wir gleich über Monopoly kurz sprechen, an den Mann zu bringen. Was ich bei Paramount unter anderem noch spannend fand, ist, dass wir einen Turtles R-Rated-Film bekommen.
Genau, The Last Ronin, da habe ich...
Wo einer von vielen überlebt. Man weiß nicht so richtig, wen. Also die Comic-Reihe basiert darauf. Und der soll dann auch sehr... Also vor allem der letzte animierte Turtles-Film war super.
Eve hat mir den ausgeliehen, den Comic.
Ach so.
Weil er meint, der ist unglaublich, den musst du lesen. Sebastian und Eve schwören darauf. Ich habe den seit einem Monat zu Hause liegen. Ich muss den jetzt endlich mal lesen. Aber ja, das soll aber ein Live-Action-Film werden.
Ja.
Ja. Transformers One übrigens wird so im Stil von dem Turtles-Film von Mutant Mayhem passieren. Also wild und freaky und mit überall so kleinen Effekten und Linien, die noch dazu
kommen. Da haben sie ja in-house auf jeden Fall, wissen sie ja, wie es geht, ne, durch den Turtles-Film.
Was wohl bei dieser Vorführung von Transformers One aufgefallen ist, die Stimmen sind wohl ziemlich gut und dass es wohl extrem lustig sein soll. Also es soll wohl ein Slapstick-Fest regelrecht sein, wo ich dachte so, oh, das ist aber seltsam bei Transformers, denn selbst die alte Animationsserie ist kein Slapstick-Fest gewesen. Das hätte ich nicht erwartet. Und es geht ja eigentlich um die Vorgeschichte von Optimus Prime und Megatron. Und Megatron, der dann böse wird.
Die quasi Schwertbrüder waren.
Genau. Und dann wird dadurch auch Cybertron zerstört. Und das passt nicht zu dem, was da die Berichte sagen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, bei Transformers One.
Ich habe gerade Hasbro, oder darf ich? Oder hast du gerade was
dazu
zu sagen? Margot Robbie hat ja nicht bloß mit Barbie den erfolgreichsten Film letztes Jahr mitproduziert. Die wird ja unter anderem die Sims einen Film draus machen, hat sich da die Cash-Cow von Electronic Arts gesichert und macht jetzt auch nach 15 Jahren, also seit 15 Jahren ungefähr, versucht man aus Monopoly einen Film zu machen. Es gab mal einen Zeitpunkt, hatte ich gar nicht auf dem Kopf, dass Ridley Scott den machen sollte, und zwar in Form von Jumanji vor 7, 8 Jahren. Und jetzt sagt aber Margot Robbie, macht sie, und damit geht jetzt dieser Monopoly-Film in Entwicklung. Wie der aussehen wird, weiß man nicht, aber mit ihrer Firma Lucky Champ steckt sie also auch da dann dahinter, einen Monopoly-Film umzusetzen.
Ich habe mich gestern auch durch die kommenden Brettspielverfilmungen durchgegraben, weil das auch Teil meines Videos, was diese Woche kommt, sein wird. Und da ist ja alles dabei, von Bob der Baumeister über Uno, hatten wir schon mal vor vielen Monaten hier besprochen, bis hin zu, das Seltsamste fand ich, diese
Minecraft?
8-Ball. Ja, Minecraft ist ja ein Videospiel.
Ja, stimmt schon.
Aber 8-Ball, das ist so ein, kennst du das, ist so ein Ball gewesen.
Den man so schüttelt mit einer Antwort oder so.
Ich glaube, ja. Ich dachte so, das macht, vieles macht keinen Sinn, aber gucken wir mal, da wird viel passieren. Noch bei Paramount, ich gehe mal durch. Gladiator 2 wurde gezeigt, sieht nach großem Spektakel aus.
Kolosseum wird geflutet.
Genau, mit Haien.
Schiffskampfszenen, und Haien kämpfen gegen Rhinoceros, also gegen...
Und Paviane.
Gegen Nashornhörner.
Genau.
Pedro Pascal landet selbst in der Arena anscheinend und kämpft.
Ja.
Ist ein Militär oder Senator, die in Ungnade gefallen ist.
Denzel Washington spielt den
Mentoren,
den Trainer.
Und ist nicht klar so richtig. Paul Mescal widerspricht sich so ein bisschen, ob er jetzt wirklich der Neffe von Commodus ist oder ob er der Sohn von Maximus ist. Und gerade so ein bisschen der eine Affäre mit Lucilla hatte.
Ja.
Ist so ein bisschen gerade Thema, wer wird der jetzt wirklich sein?
Ja. Und Hans Zimmer ist nicht dabei. Der macht diesmal nicht die Musik. Das fand ich schade, das zu hören. Also Gladiator 2 sieht krass aus. Wie gesagt, 300 Millionen Dollar Budget. Who knows, ob sie das einspielen. Aber ich freue mich sehr auf den ersten Trailer, weil die Stimmen, das war eins der Highlights für viele Leute.
Da muss man eben auch sagen, bei Napoleon, die Schlachten, war ein Knaller.
Ja. Und das soll hier noch mehr schlachten. Ich hatte einen Reviewer, also machen ja immer so viele dann so YouTube-Videos, wo sie da sitzen und sagen so, ja, und da habe ich das gesehen und dann habe ich das gesehen. Und der meinte, das war mir viel zu viel Schlacht dann fast, weil er möchte lieber so One-on-One-Kämpfe sehen.
Ist eigentlich schade, wenn wir unseren Beruf in den USA machen würden, wären wir bestimmt auch auf der CinemaCon.
Ich wäre letztes Jahr schon fast hingefahren, aber dann habe ich etwas festgestellt, das ich nicht wusste. Und das hat es mir so ein bisschen vergrämt. Ich hätte da hinfahren können, aber du zahlst nicht nur die Flugkosten, sondern wenn du teilnehmen möchtest, zahlst du $1,500. Und da dachte ich so, hui, das ist mir ein bisschen zu krass. Also da dann am Ende so bei 4, vielleicht sogar mehr. Weil
dafür,
du ja,
dass sie nachher auch den Media-Output kriegen. Ne?
Ja, naja, im Grunde kriegen sie den ja nicht wirklich. Eigentlich ist es ja eine Exhibitor-Messe. Das ist ja nicht so, auch Journalisten werden natürlich eingeladen, aber die Journalisten können ja damit nicht viel mehr anfangen, außer drüber zu schreiben. Aber audiovisuelle Medien haben davon ja im Grunde nichts, weil es gibt noch lange keine Trailer, oftmals nicht mal Bilder.
Ja, aber guck mal, selbst wir reden jetzt in einem Podcast darüber und insofern ist es ja schon das Schaffen genau, von Awareness.
Aber warum sollten sie da jemanden einladen, wenn wir dann sowieso ein Podcast drüber sprechen, dann kriegen sie ihre
auch
Promo.
Ja.
Könnten wir, aber weil wir natürlich
Nein,
das spannend finden.
Wir können es auch lassen.
Und jeder berichtet natürlich so ein bisschen darüber. Aber ja, da wäre ich so mindestens 4.000, 5.000 Euro losgeworden und das ist es mir dann nicht wert, weil das kriegst du ja gar nicht mehr rein.
Du, am Ende laufen diese Trade-Shows in Deutschland ja auch so ab. Ne?
Ja, ja, also hier auf der Berlinale, wenn du da auf den Filmmarkt willst, ich glaube, da kostet ein Ticket auch mehrere hundert Euro. Ebenfalls bei Paramount wurde noch Smile 2 gezeigt. Was ich da nicht uninteressant fand, war, ich mochte den ersten Teil ja so, der zweite Teil, die Hauptdarstellerin ist Naomi Scott und sie spielt wohl einen Mega-Popstar, also so Taylor Swift-Level. Und sie steht dann wohl auf der Bühne und bei sich im Backstage-Bereich und sie wird dann wohl auch mit diesem Fluch infiziert, den wir aus dem ersten Teil kennen.
Und dann smilen sie alle an.
Also es ist sowohl der große Money-Shot, unter anderem, wie sie im Backstage-Bereich von so hunderten von Leuten, die alle lächeln, angeguckt wird. Und das ist nicht uninteressant, muss ich sagen.
Klingt so ein bisschen wie dieses, was sie aus, dann springe ich wieder für dich zu viel, aus Captain America Brave New World gezeigt haben.
Aber, da kannst du gleich zu kommen. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz hier fertig machen, denn es wurden noch zwei Projekte angekündigt, die ich nicht uninteressant finde. Einmal The Running Man. Der
Remake von
dem Arnold Schwarzenegger-Film von Edgar Wright mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Ich muss sagen, bin ich interessiert. Also Edgar Wright kann immer.
Und das war damals Running Man, warte mal, die Regie war da super bekannt. Oder bin ich blöd?
Running Man? Nee.
Schwarzenegger, ist das nicht ein...
Wüsste ich nicht.
Egal. Stephen King-Geschichte ist das, ne?
Ja, genau.
Das ist die
genau.
Personalie, die mir
fehlt. Mir fällt der Name von dem Running Man-Regisseur gerade nicht ein.
Nee, alles gut. Ich meinte, ich wusste noch, es gibt einen bekannten
Paul
Namen.
Paul Michael Glaser. Nie gehört.
Ich hatte einen anderen, das war Stephen King, was ich im Kopf hatte.
Ja.
Und was hast du noch? Die haben auch A Quiet Place Day One bisher.
Genau, ich habe jetzt alles nicht mit raufgenommen, was jetzt in den nächsten Wochen startet. Deswegen habe ich jetzt nur noch Star Trek Origins. Das ist wohl jetzt die Antwort darauf, dass sie es ja seit Jahren nicht hinbekommen haben, diesen finalen Star Trek-Film mit dieser neuen Crew zu machen, um Chris Pine unter anderem. Da gab es irgendwelche Vertragsschwierigkeiten oder irgendwas mit Geld. Ich habe es bis heute nicht verstanden und jetzt machen sie mit Origins die Vorgeschichte von allem. Also es geht wohl weit zurück, weit vor die Enterprise, so wie es sich angehört hat, wohl zu den Anfängen der Föderation. Ich muss sagen, ich bin mehr Trekkie als Star Wars-y. Aber ich bin jetzt auch nicht so groß daran interessiert, wie diese Vorgeschichte passiert ist. Aber bin ich trotzdem nicht ganz uninteressiert.
Okay.
Was hast du noch?
Disney.
Ja.
Disney hat unter anderem mit Marvel Fuck auf der Bühne oft gesagt.
Ja?
Kevin Feige, er hat die F-Bomb gedroppt und gesagt, das wird jetzt einmalig sein. Da hat er noch ein paar Mal Fuck und Fucking gesagt, weil sie von Deadpool 9 Minuten gezeigt haben. Mhm. Und ich glaube, anscheinend ist es extra produziertes Material für die CinemaCon gewesen, wo dann auch wieder ein Haufen Gags und er sich wieder als Marvel-Jesus bezeichnet hat. Aber das Publikum meint wohl sehr unterhaltsam, sehr weird. Ist ja in der Marvel-Strategie, die haben in den letzten Jahren normalerweise 3 oder 4 Marvel-Filme rausgebracht. Dieses Jahr gibt's nur Deadpool und Wolverine. Und nächstes Jahr gibt es nur Captain America 4 und die Fantastic Four. So, versuchen da mal deutlich runterzufahren, was die Inhalte angeht. Haben ein bisschen was davon gezeigt. Dann haben sie vom besagten Captain America 4 eine Szene gezeigt, in der man Anthony Mackie sieht, gegenüber von Harrison Ford, der die Rolle von William Hurt übernimmt, inzwischen US-Präsident ist.
Ich habe hier auf meiner Liste mehr Filme. Ich habe Captain America 4, Blade, Thunderbolts und Fantastic Four.
Aber Blade ist ja Sony, oder?
Nee, ist Marvel.
Für nächstes Jahr?
Ja, ich habe gestern nochmal in die Release-Liste geguckt und da stehen Blade und Thunderbolts noch drin. Und Thunderbolts wurde ja auch auf der Bühne gezeigt. oder angekündigt.
Da muss der Hollywood Reporter lügen.
Ja, aber die sind natürlich niemals so gut informiert wie David Hein. Ist ja wohl klar.
Marvel has pulled back on its output in order of refocus and recalibrate. It only has one film out this year with Deadpool and Wolverine arriving in July and just two films next year. Captain America 4 arrives February 2025, while Fantastic Four July 25. Okay, ich zitiere den Hollywood Reporter. Mhm. Und du sagst es nicht, müssen wir im Nachhinein noch klären. Auf jeden Fall. Es ist ja eigentlich eine sehr verlässliche Quelle, ehrlicherweise, die immer ganz vorne in der ersten Reihe mit sitzt. Aber du hast eigentlich recht, aber vielleicht haben sie es doch mal irgendwann in den letzten Wochen geschoben?
Also ich beziehe mich jetzt auf den Release-Kalender von Wikipedia und da ist es eigentlich immer so, dass der relativ aktuell gehalten wird und da stehen beide Projekte noch drin für nächstes Jahr.
Du hast, also Thunderbolt steht tatsächlich für den 1. Mai.
Hier steht 1. Mai, genau.
Und was hast du noch gesagt?
Blade.
Blade. Tja, keine Ahnung warum, steht hier auch noch für 5. November.
Ja.
Mal gucken, ob dann noch. Oder dann hat der Hollywood Reporter halt Schwachsinn geschrieben. Kann auch sein.
Das kann sein. Also Thunderbolts wurde ja angekündigt, dass es Thunderbolts Sternchen heißen wird, wo viele annehmen, da sagte Kevin Feige auch auf der Bühne, dass dieser Titel erstmal so lauten wird und dass der vielleicht abgeändert wird. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das in Dark Avengers umbenannt werden könnte, weil anders macht es keinen Sinn. Ey, keine Ahnung, mich interessiert Thunderbolts null. Mich interessiert Captain America null auch.
Fantastic Four freue ich mich aber.
Weiß ich, ich bin bei Marvel ehrlich gesagt gar nicht mehr vorfreudig. Captain America wurde ja gezeigt und da waren auch ein paar Szenen, die länger gezeigt wurden. Das soll wohl mehr geerdet sein, wohl in die Richtung von Winter Soldier gehen. Aber wir haben da viel gehört von extremen Querelen. Ist ja auch nachgedreht worden. Auch haben wir uns mit Leuten schon unterhalten, die uns erzählt haben, dass es seltsam hinter den Kulissen zugeht. Ich glaube, das ist ein Projekt, was echt unter einem schwierigen Stern steht.
Gezeigt haben sie zumindest eine Szene, wo man Anthony Mackie gegenüber dem US-Präsidenten sieht und von Harrison Ford, der quasi William Hurt, der gestorben ist, beerbt. Und in dem Raum sind aber noch viele andere anwesend. Wahrscheinlich nehme ich mal an, wie heißt die Security, Secret Service. Und es ertönt eine laute Melodie und dann scheinen sich wie über Hydra oder so die Leute aktiviert zu werden, die den Präsidenten entführen. Mhm. Und dann geht es darum, den Präsidenten zu retten in Captain America 4.
Und das soll wohl gut gewesen sein. Also die Action wurde als gut beschrieben. Sagen wir mal so, ich lasse mich überraschen, aber vorfreudig.
Erste Bilder zeigten sie von Mufasa und Bewegtmaterial, dem Prequel zu König der Löwen. Keiner hat danach gefragt, besonders ich nicht, der König der Löwen über alles liebt. Mhm. Soll wieder sehr gut aussehen. Ich meine, König der Löwen ist, wenn man ihn als Animationsfilm tätowiert, Disneys erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten. Ne? Mhm. Noch vor Die Eiskönigin 2. Speaking of Eiskönigin oder Animationsfilme, war Dwayne Johnson da, hat so ein bisschen was zu Moana/Vaiana 2 präsentiert, der noch diesen November rauskommt. Und ansonsten war es bei Disney.
Die haben noch Alien Romulus gezeigt, eine längere Sequenz oder einen längeren Trailer. Da habe ich nur mitgenommen, dass das, was man schon vermuten kann vom Trailer aus, der ja so aussieht wie die Originalfilme, also das Design soll sehr stark daran erinnern und es soll wohl extrem brutal sein. Also sie haben von
das
einer
ist ja dann dein Geschmack.
Ja, also es haben von einer Szene gesprochen, da habe ich so bei mehreren Kanälen gesehen, wo die Leute gesagt haben, hui, das war neu, das war frisch, aber es tat auch weh, das zu sehen. Und es scheint damit auch wieder mehr Horrorfilm zu sein und weniger sowas, was James Cameron zum Beispiel gemacht hat oder die Nachfolger.
Wir haben eine Sache, glaube ich, bei Paramount, es ist vergessen, es kommt ein neuer Scary-Movie-Film.
Und damit kommen wir zu Warner.
Warner können wir machen. Furiosa, sicherlich großes Thema, der bald startet. Aber du wolltest ja die neueren Sachen raushalten. Sie haben mit der
Da fand ich aber nicht uninteressant. Das wurde zum ersten Mal gesagt. Erstens gibt es noch eine Hauptfigur, die bisher noch nie gezeigt wurde. Tom Burke sollte ursprünglich von Abdul-Mateen der Zweite, wie heißt der mit Vornamen?
Ja, ist richtig.
Jaya. Der ist aber ausgestiegen. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wurde ersetzt. Und diese Figur soll wohl Mad Max total ähneln. Also selbe Frisur, selbe Lederjacke.
Komm, Wild Guess, die nehmen den als der bleibt. Kang. Deswegen ist er ausgestiegen, so hinter den Kulissen. Er hat sich Disney bestimmt schon vor anderthalb Jahren gesichert oder so.
Meinst du?
Wild Guess, guck mal, ob das passiert. Abdul-Mateen der Zweite quasi Jonathan Majors ersetzen wird.
Ja, und Furiosa ist der erste Mad Max-Film, der über eine größere Zeitspanne spielt. Der letzte Film war ja so im Lauf von 3 Tagen. Der hier soll über 18 Jahre spielen. Ja. Beetlejuice, Beetlejuice wurde gezeigt. Da muss ich sagen, den ersten Teaser, den wir gesehen haben, da ist ja nichts passiert. Und ich dachte so, das sieht aber nicht nach Tim Burton und nach Gothic aus.
200.000 Klicks auf meinem Kanal.
Ja, aber es ist so, es hat mich leider nicht abgeholt. Und das, was ich interessant fand, dass Leute gesagt haben, die das jetzt gesehen haben, das Footage, die meinten, aber war bei mir ähnlich. Ich war sehr skeptisch nach dem ersten Teaser, aber das, was ich jetzt gesehen habe, wirkt genau wie das, was Beetlejuice damals war. Dementsprechend kann man sich wohl darauf freuen, auf diesen zweiten Teil.
Für die breite Masse war wahrscheinlich das, was man am ehesten wahrnehmen konnte, dass der Joker 2 Trailer gedroppt worden ist im Zuge der CinemaCon.
Wie fandest du den?
Ah, finde ich super. Ich finde die Bilder am Ende, Spiegel, Lippenstift, ich mag diese ganzen Bühnenbilder, ich bin drin. Macht bei dir schon wieder nichts?
Nee. Nee. Also
ich habe schon gar keinen Bock, dass wir dann wieder im Podcast über diesen Nee, ich sitze so hier und du so, ach, das ist, und ich find's geil, du bist doch ein Psycho. Naja, wir schauen mal, wenn es soweit ist. Was ich ganz spannend finde, Todd Phillips meinte, er wurde nie direkt gefragt, jetzt erst aber auf der CinemaCon anscheinend ganz offiziell,
ob es
ein Musical ist. Und er so, jetzt wollen wir mal drüber reden, ist er eigentlich gar nicht. Das fand ich ganz gut.
Er meinte so, im ersten Film war Musik ja auch schon ein integraler Bestandteil einiger Szenen, wie zum Beispiel der Treppensequenz. Und genauso sind sie mit dieser Herangehensweise an diesen zweiten Teil herangegangen. Mhm. Aber es ist kein Musical. Und ich habe mich immer gefragt, woher dieses Gerücht kam, aber offenbar nicht von ihm. Und
ja, man hat es aber auch nicht dementiert ewig lange und hat das mal laufen lassen.
Ich würde wetten, es gibt Gesangsnummern oder so kurze, weil ist auch das sieht man im Trailer ja schon, dass sie zum Teil am Klavier herumspielen und so. Es gibt Vermutungen, dass das Ganze sich wohl oder viel davon im Arteflex Kopf abspielen wird. Und das ist dann vielleicht auch mit Musik verbunden. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass es so in Richtung La La Land geht. Und La La Land hat so drei Gesangsnummern und der Rest ist Film. Das ist selbst für Leute, die Musical nicht mögen, voll erträglich, wie ich finde. Deswegen mal gucken, wie der wird. Für mich sieht es aus wie der erste Teil, wie so ein Videospiel, dass man patcht oder was ein DLC bekommt. Wo man sagt, so hier ist jetzt noch eine Figur mehr. Aber alle Bilder sehen gleich aus. Die Bildsprache auch ist dieselbe. Ich hatte das Gefühl, die Sets sind sogar dieselben. Hat mit mir noch gar nichts gemacht. Aber da lasse ich mich überraschen. Mickey 17 wurde gezeigt. Das ist
der Robert Pattinson-Film, ne?
Genau, Robert Pattinson spielt einen Klon. Das ist der neue Film von Bong Joon-ho, der ja mit Parasite zuletzt gewonnen hatte. Was ich hier interessant fand, war, dass da die Stimmen eher negativ waren. Also ich habe viel gehört, so, das habe ich nicht kommen sehen, weil es sehr humorvoll sein soll. Und das haben ein paar Leute verglichen mit Okja. Oder The Host, zwei Filme, die ja auch so ein bisschen witziger sind von Bong Joon-ho, wobei Okja dann ja auch ein bisschen dramatischer
wird. Das war das witzige Nilpferd. Das
exakt.
Ist das Tier.
Und die meinten so, wer den Humor von ihm kennt, weiß, muss man nicht unbedingt lustig finden. Und das spielt sich wohl auch in diesem Film hier ab, der halt also kein ernster, das wird nicht Snowpiercer 2, der auch von Bong Joon-ho ist, sondern wohl eher was Witziges.
Wird der neue, Blair Witch, ist das Warner oder ist das schon Universal?
Blair Witch?
Kommt ein neuer Blair Witch-Film.
Was? Warum?
Jason Blum macht richtig Blair Witch.
Jason Blum ist ja Universal.
Nee, wird geremaked, glaube ich sogar. Der Original 99er wird geremaked.
Aha.
Highlander, ist das Warner? Oder ist auch Universal? Ich bin gerade ein bisschen unsicher, was ist Warner, was ist Universal, weil die haben ganz oft die Distributionsrechte halt weltweit. Einer, während sie am heimischen Markt der andere hat. Und vor allem, wenn Lionsgate präsentiert, glaube, weißt du nicht, zu wem das gehört.
Ich glaube, Lionsgate ist Highlander, weil Ballerina, kommen wir gleich zu, wenn wir über Lionsgate sprechen. Das ist ja auch bei Lionsgate. Ja. Highlander ist da, ja. Ich würde noch kurz fertig machen bei Warner. Sie haben noch zwei Sachen gezeigt, und zwar von den Shyamalans. M. Night Shyamalan hat seinen neuen Film Trap gezeigt. Der klingt ehrlich gesagt nicht uninteressant. Josh Hartnett geht mit seiner Tochter auf ein Konzert und plötzlich stellt sich heraus, die Polizei hat dieses Gebäude komplett umstellt. Sie wollen einem Serienkiller, der auch dort ist, eine Falle stellen. Und dann merkt Josh Hartnett, ich bin der Serienkiller. Also er ist der Mörder. Und das klang nicht uninteressant. Da haben die Leute gesagt, so, also wenn es einen Twist im Film geben sollte, dann wird er wahrscheinlich sehr überraschend werden, aber der Trailer verrät da schon sehr viel. Kann aber auch wieder eine Abigail-Situation sein.
Aber am Ende, oder wenn es wie old ist, kann er immer sagen, naja, wie heißt denn der Film? Also da könnt ihr euch jetzt schlecht in eine Falle fühlen.
Und seine Tochter macht The Watchers. Da gibt es schon einen Teaser, der online ist, schon ein paar Wochen. Da geht es irgendwie um so einen Raum im Wald, wo irgendwelche Wesen Menschen einsperren und dann beobachten. Der sieht wirklich, Dakota Fanning spielt die Hauptrolle. Und da haben die Leute, es gab auch gutes Feedback. Also die beiden Shyamalan-Filme haben gutes Feedback bekommen. Ich bin mal gespannt. Das war Warner.
Ich muss an dich denken, ganz kurz mal eingeschoben für dich, die Präsentation von Angel Studios.
Ja.
David. Sie setzen alles auf David.
Ja, ja.
Ja.
Das ist ein Animationsding gewesen.
Ja,
ne?
Ich glaube, sie haben so 3 Filme präsentiert und wollen jetzt den Markt übernehmen und sie sagen, David wird's.
Ja, die haben ein Video letztes Jahr gesehen.
Das wird ganz groß.
Wollen wir zu Lionsgate kommen?
Ja, wir haben auch tatsächlich nicht mehr viel Zeit auf der Uhr.
Dann lass mich mal alleine durchrattern. Oder willst du...
Nö, mach ruhig. Lionsgate habe ich hier bloß Highlander wirklich gehighlightet.
Ja, Highlander können wir ja mal kurz drüber sprechen.
Henry Cavill sagt, so Schwertkämpfe habt ihr noch nie gesehen. Und das, nachdem er Geralt von Rivia in Witcher gespielt hat. Ich meine, der Mann hat schon mit seinem Zweihänder im Bett geschlafen und so viel trainiert für die Serie. Und jetzt sagt er, das ist unter Chad Stahelskis Regie, geht's nochmal richtig ab. Da können wir wohl ganz krasse Sachen erwarten. Dabei soll kombiniert werden die Kinofilmgeschichten, die Realserie, die Animationsserie und das Spin-Off. Also die greifen irgendwie aus vielen Dingen was raus, um Highlander zu erzählen, weswegen das nur so bis zu einem bestimmten Punkt ein Remake wird.
Ja, ja. Ich muss sagen, ich kann nicht fassen, dass es diesen Film überhaupt geben wird, weil der so lange schon in Entwicklung ist, aber ich freue mich ein bisschen drauf. Ein anderer Film, bei dem Chad Stahelski jetzt auch mehr involviert ist, ist Ballerina, der jetzt nicht mehr Ballerina heißt. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses Spin-off von John Wick, wo es ja auch so Ballerinas gibt, was Ana de Armas damit zu tun haben soll, weil die in den Filmen nie zu sehen gewesen ist, habe ich nie verstanden. Auf jeden Fall spielt sie hier eine Auftragskillerin, eine Ballerina. Und das soll jetzt aber heißen John Wick Presents Ballerina.
Damit sie einfach ähnlich wie bei Dark Avengers die Fangut-Zielgruppe haben.
Und da ist wohl das Interessante, der sollte eigentlich dieses Jahr starten, wurde dann aber klammheimlich verschoben. Haben wir, glaube ich, neulich mal drüber gesprochen. Und jetzt ist auch klar, warum. Die haben auf der Bühne erzählt, und das hat mich ein bisschen gewundert, dass der Film wohl ein gutes Tracking hat. Also die Leute wollen den sehen, aber als der dann der Obrigkeit gezeigt wurde, unter anderem bestehend aus Chad Stahelski, der ja immer das Creative Design der John Wick-Filme übernimmt auch, da hat sich herausgestellt, die Action ist scheiße. Der ist ja von Len Wiseman, der unter anderem die Underworld-Filme gemacht hat. Und jetzt wird der nochmal zur Hälfte nachgedreht.
Und Chad Stahelski weiß schon, wovon er redet, wenn er von Action redet.
Und Stahelski übernimmt wohl einen Teil der Dreharbeiten. Und das ist auch, ne, da wird dem eigentlichen Regisseur ein bisschen das Zepter aus der Hand genommen. Sehr unschön und klingt leider auch wieder nicht nach was man sehen will. Aber was ich noch sagen möchte, was sie gezeigt haben, wirkte wohl ganz gut actionmäßig, aber auch sehr brutal. Also nochmal brutaler als John Wick.
Schauen wir mal. Hast du übrigens die Tage mitbekommen? Okay, jetzt war ich schon wieder ein Thema auf. Civil War geht ja auch so durch die Tagesschau und Tagesthemen, ne? Findet gerade in den Abendnachrichten eine richtige Berichterstattung.
Also ist auch in den USA richtig stark gestartet.
Stärkster Start von A24 bisher überhaupt. Ja. Wochenende. Okay, hast du noch was oder wollen wir Universal?
Nein, Robert, ich habe hier noch ganz viele Sachen.
Wir müssen los.
Borderlands
sah öde. Wir müssen ins Kino, David.
Ja, nee, das ist jetzt wichtiger. Borderlands sah öde aus. Das ist das, was man mitgenommen hat. Ein neuer Film von Mel Gibson wurde angekündigt namens Flight Risk. Da spielt Mark Wahlberg einen Piloten, der ein Psychokiller ist.
Du bist ein großer Mark Wahlberg-Fan, ne?
Riesen Mark Wahlberg.
Wir gehen jetzt gleich in Mark Wahlberg-Hundefilme nach dem Podcast.
Michael wurde gezeigt.
Ja, das ist jetzt aber schon Universal, ne?
Nee, ist Lionsgate.
Ach echt, ja?
Ich glaube, das war noch Lionsgate, ja. Antoine Fuqua wird ihn drehen. Der Jackson Estate ist mit involviert, also die Leute von Michael Jackson.
Ja, der eigene Neffe von Michael Jackson spielt ihn.
Genau, und dadurch war so, die haben auch auf der Bühne wohl immer gesagt, es ist natürlich schwierig, eine Geschichte über Michael Jackson zu erzählen, aber sie wollen es so akkurat wie möglich tun. Und da haben dann viele gesagt, naja, wenn der Jackson Estate daran beteiligt ist, wie akkurat kann so ein Biopic sein?
Das ist wie Back to Black eben aktuell, ne?
Da werden alle kritischen Sachen wahrscheinlich ausgespart oder nicht zu sehr vertieft. The Crow kam gar nicht gut an bei dem Screening, zumindest bei vielen, die ich verfolge. Und ansonsten noch eine Sache, Never Let Go, der neue Film von Alexandre Aja. Halle Berry lebt in der Postapokalypse, Film für dich.
Unser Genre, und das auch für dich.
Mit 2 Kindern und die wohnen in so einer Hütte und diese Hütte können sie nur verlassen, wenn sie sich an Seile anbinden. Denn wenn sie diese Seile irgendwie verlassen sollten, dann werden sie von Monstern getötet. Und das sah wohl ein bisschen wie Bird Box aus, haben Leute beschrieben. Aber so in dem Stil von Alexandre Aja, wenn ihr ihn nicht kennt, zuletzt Crawl gemacht, aber auch so Hardcore-Horror wie High Tension und wie
hat
Wüste.
Der hatte nicht so einen fiesen Elijah Wood?
Der in der Wüste mit den deformierten
Weiß ich nicht.
Hills of Ice. Universal. So, ich mach's schnell. Nosferatu soll Killer sein. Also Nosferatu wurde gezeigt, dieser neue Film von Robert Eggers. Und da sagen die Leute, das könnte einer der besten Vampirfilme aller Zeiten werden. Wird auch in die Weihnachtszeit geschoben. ist natürlich kein Weihnachtsfilm, aber ich gehe davon aus, dass die Awards-Season mitnehmen wollen. Also so gut scheint der zu sein.
Universal hat super viel Wicked-Material gezeigt. Mhm. Das ist das richtig mit Jeff Goldblum als Zauberer, der auf die Bühne auch kommt.
Er ist der Zauberer von Oz?
Ich glaube schon, ja. Dann, da wurde ziemlich lange präsentiert. 30 Minuten haben sie auch aus Wicked gezeigt. Nia DaCosta, Candyman. Der Candyman gemacht hat, aber eben auch The Marvels gemacht hat.
Ja.
Macht 28 Weeks Later. Und habe ich das richtig verstanden? Das wären zwei Filme und einer davon macht Danny Boyle und einen macht sie?
Ich dachte irgendwie, nämlich bisher die ganze Zeit, das macht Danny Boyle.
Also ich habe jetzt irgendwie in der Kopf, das wären zwei Filme.
Habe ich nicht verstanden.
Ja, aber kommt. Mit riesigen Windmaschinen haben sich dann auch Glenn Powell unter anderem auf die Bühne gestellt für Twisters.
Das sah wohl toll aus. Speak No Evil wurde gezeigt, dieses Remake von dem Film, den wir hier schon mehrfach besprochen
Erstes
haben.
Erstes Zeug zu Wolfman wurde gezeigt.
Genau, von Lee Whannell, der ja auch The Invisible Man gemacht hat. Christopher Abbott spielt den Wolfman und das Ganze spielt wohl um hier und jetzt. Also ist nicht mehr so wie der letzte Wolfman im London, der...
Irgendwas Zeit. Viktorianischen, weiß ich nicht.
Damit,
hast du noch was?
Nee, ich bin durch.
Na dann sind wir durch.
Das war die CinemaCon. Also da kommt eine Menge auf uns zu.
Alles gut.
Ich
wiederhole dich einfach lustig.
Ich will nur ganz kurz noch zwei Sachen sagen. War of the Rohirrim wurde nicht gezeigt.
Ja, habe ich mich auch gewundert.
Was ich interessant finde, weil der startet dieses Jahr angeblich noch, der Herr der Ringe-Film. Und Disney hat Schneewittchen nicht gezeigt. Der sollte eigentlich auch dieses Jahr starten, wurde dann in den Januar nächstes Jahr geschoben und alles haben sie gezeigt. Fantastic Four und so haben sie auch angesprochen, obwohl noch nichts gedreht wurde. Aber der Film, bei dem Material besteht, der wird totgeschwiegen.
Vielleicht ist er nicht gut genug oder weil er auch so kontrovers ist.
Ja, wahrscheinlich die Kontroverse, aber das finde ich seltsam. Weil das hätte man ja nutzen können, um die ersten Leute hype zu machen, wenn das Material gut gewesen wäre.
Der wird mir platzt gleich die Blase.
Okay.
Ich muss auf Toilette, Mann.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.